Weihnachtszeit heißt Märchenzeit. Hallo und herzlich willkommen zum Rhetorik-Podcast von und mit Judith Thormer. Die Bausteine der Rhetorik präsentieren Ihnen auch diese Woche einen praxisnahen Podcast. Praxisnah deshalb, weil Sie ihn gleich anwenden können. Weihnachtszeit ist Märchenzeit. Die besinnlichen Tage im Kreise der Familie bieten vielen von uns die Gelegenheit, auch etwas Zeit mit den Kindern, Nichten, Neffen, Cousins, Cousinen oder vielleicht auch den Enkelkindern zu verbringen. Und nichts ist schöner, als diese gemeinsame Zeit sinnvoll zu nutzen. Mein Vorschlag für heute heißt: Lesen Sie, erzählen Sie sich innerhalb der Familie Märchen. Ganz egal, auf welche Märchen Sie sich beziehen, aus welchem Kulturkreis Sie schöpfen. Das Wichtige ist, dass die Märchenerzählung viele Dinge beinhaltet, die uns in der Arbeitszeit und in unserem Arbeitsleben lange begleiten werden. Nicht nur, dass die Märchenzeit eine Zeit für Gemeinsamkeit ist, nein, sie prägt auch viele unserer Fähigkeiten und fördert die eine oder andere. Schauen wir uns doch hier einige Beispiele an, bevor ich Ihnen mein Lieblingsmärchen vorlesen werde. Nun, das Lesen oder Erzählen von Märchen fördert die Fantasie. Und gerade wenn es darum geht, komplexe Dinge einfach und auf den Punkt gebracht zu beschreiben, haben wir hier viele, viele Handwerkszeuge, die wir später benötigen und einsetzen können. Da hinzu kommt noch, dass wir durch die Märchen einen reichen Wortschatz erleben. Und zwar ganz praktisch. Wir lesen und wir sprechen und hören die neuen Wörter. Gerade wenn wir in einem sehr technischen Beruf tätig sind, verarmt unser Wortschatz sehr häufig. Und daher ist es sinnvoll, den Wortschatz immer wieder zu prägen, zu steigern und auszubauen, indem Sie farbenfrohe Adjektive und vielseitige Verben einsetzen. Darüber hinaus unterstützen wir aber auch die Satzstruktur. Auch das ist für einen guten Redner absolute Voraussetzung. Schauen wir uns doch einmal an, welche Beschreibungstechniken wir praktizieren und fördern, wenn wir Märchen lesen und sprechen. Wir haben auf der einen Seite die Personenbeschreibung, genauso aber auch Ortsbeschreibungen, Ablaufbeschreibung und historische Darstellung. All diese Arten der Beschreibung benutzen wir auch im alltäglichen Berufsleben. Von daher kommt es darauf an, dass wir mit einem großen und umfangreichen Wortschatz unsere eigenen Ideen, Ansichten und Dinge, die uns am Herzen liegen, beschreiben und ausdrücken können. In diesem Sinne sind die Märchen ein wahres Forum und ein wahnsinniger Fundort für gute Worte. Was haben wir denn noch? Nun, wenn wir uns die Märchen mehrmals vorlesen lassen oder auch selbst lesen, fördern wir natürlich auch unser Erinnerungsvermögen. Denn gerade, dass wir uns diese Einheiten, die Beschreibung der Personen merken, helfen wir unserem Gedächtnis, die eigentliche Merkfähigkeit auszubauen. Nun, aber der besondere Vorteil liegt darin, dass wir für unser Arbeitsleben wirklich viele Dinge mitnehmen können. Wir haben auf der einen Seite die Strukturen der wörtlichen Rede, des Befehls, der Aufgabenverteilung, aber auch Formen der Beschreibung. Sei es, dass wir hier Informationen aufarbeiten, eine Person beschreiben, Produkte oder in Märchen dann häufig Gegenstände näher herausbringen und beschreiben und natürlich auch bestimmte Prozesse darstellen. Märchen sind also ein gutes Übungsfeld, um die eigene Ausdrucksweise zu stärken und immer besser zu trainieren und zu schulen. Nun nutzen Sie die Zeit der Weihnachtszeit und schauen Sie sich ruhig gemeinsam Märchen an. Auf unserer Webseite, wo Sie Ihren Kommentar hinterlassen können, finden Sie weitere Links zu aktuellen Märchen, aber auch zu den Klassikern. Und eine Verlinkung auf Märchen aus anderen Kulturkreisen. Nun aber zu dem Märchen, das meine Kindheit stark geprägt hat und das ich auch heute hin und wieder lese und vor allem auch innerhalb meiner Familie gerne weitergebe. Die Ratgeber sind, wie könnte es anders sein, die Gebrüder Grimm. Und der Name meines Lieblingsmärchen lautet Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Es war einmal eine arme Frau, die gebar ein Söhnlein und das ward eine Glückshaut umhatte. Als es zur Welt kam, so war ihm geweissagt, es werde im 14. Jahr die Tochter des Königs zur Frau haben. Nun, es trug sich zu, dass der König bald darauf ins Dorf kam. Und niemand wusste, dass es der König war. Und als er die Leute fragte, was es Neues gebe, so antworten sie, es ist in diesen Tagen ein Kind mit einer Glückshaut geboren. Was so einer unternimmt, das schlägt ihm zum Glück aus. Es ist ihm auch vorausgesagt, in seinem 14. Jahre soll er die Tochter des Königs zur Frau haben. Der König, der ein böses Herz hatte und über die Weissagung sich ärgerte, ging zu den Eltern, tat ganz freundlich und sagte, »Ihr armen Leute, überlasst mir euer Kind. Ich will es versorgen.« Anfangs weigerten sie sich, da es aber der fremde Mann schweres Gold dafür bot, und sie dachten, »Es ist ein Glückskind. Es muss doch zu seinem Besten ausschlagen.« So willigten sie endlich ein und gaben ihm das Kind. Der König legte es in eine Schachtel und ritt damit weiter, bis er zu einem tiefen Wasser kam. Da warf er die Schachtel hinein und dachte, »Von dem unerwarteten Freier habe ich meiner Tochter geholfen.« Die Schachtel aber ging nicht unter, sondern schwamm wie ein Schiffchen, und es drang auch kein Tröpfchen Wasser hinein. So schwamm sie bis 2 Meilen vor des Königs Hauptstadt, wo eine Mühle war, an dessen Wehr sie hängen blieb. Ein Mahlbursche, der glücklicherweise dastand und sie bemerkte, zog sie mit einem Haken heran und meinte, große Schätze zu finden. Als er sie aber aufmachte, lag ein schöner Knabe darin, der ganz frisch und munter war. Er brachte ihn zu den Müllersleuten, und weil diese keine eigenen Kinder hatten, freuten sie sich und sprachen, »Gott hat es uns beschert.« Sie pflegten den Findling wohl, und er wuchs in allen Tugenden heran. Es trug sich zu, dass der König einmal bei einem Gewitter in die Mühle trat und die Müllersleute fragte, ob der große Junge ihr Sohn wäre. »Nein«, antworteten sie, »es ist ein Findling. Er ist vor 14 Jahren in einer Schachtel ans Wehr geschwommen und der Mahlbursche hat ihn aus dem Wasser gezogen.« Da merkte der König, dass es niemand anderes als das Glückskind war, das er ins Wasser geworfen hat, und sprach, »Ihr guten Leute, könnte der Junge nicht einen Brief an meine Frau Königin bringen? Ich will ihm 2 Goldstücke zum Lohn geben.« »Wie der Herr König gebietet«, antworteten die Leute und hießen den Jungen sich bereithalten. Da schrieb der König einen Brief an die Königin, worin stand, »Sobald der Knabe mit diesem Schreiben angelangt ist, soll er getötet und begraben werden, und das alles soll geschehen sein, ehe ich zurückkomme.« Der Knabe machte sich mit diesem Brief auf den Weg, verirrte sich aber und kam abends in einen großen Wald. In der Dunkelheit sah er ein kleines Licht, ging darauf zu und gelangte zu einem Häuschen. Als er eintrat, saß eine alte Frau beim Feuer, ganz allein. Sie erschrak, als sie den Knaben erblickte und sprach, »Wo kommst du her? Wo willst du hin?« »Ich komme von der Mühle«, antwortete er, »und will zur Frau Königin, der ich einen Brief bringen soll. Weil ich mich aber in dem Walde verirrt habe, so wollte ich hier gern übernachten.« »Du armer Junge«, sprach die Frau, »du bist in ein Räuberhaus geraten, und wenn sie heimkommen, so bringen sie dich um.« »Mag kommen, wer will«, sagte der Junge, »ich fürchte mich nicht. Ich bin aber so müde, dass ich nicht weiter kann«, streckte sich auf eine Bank und schlief ein. Bald hernach kamen die Räuber und fragten zornig, was da für ein fremder Knabe läge. »Ach«, sagte die Alte, »es ist ein unschuldiges Kind. Es hat sich im Walde verirrt, und ich habe ihm aus Barmherzigkeit aufgenommen. Er soll einen Brief an die Frau Königin bringen.« Die Räuber brachen den Brief und lasen ihn, und es stand darin, dass der Knabe, sogleich wie er ankäme, solle ums Leben gebracht werden. Da empfanden die hartherzigen Räuber Mitleid, und der Anführer zerriss den Brief und schrieb einen anderen. Es stand darin, so wie der Knabe ankäme, solle er sogleich mit der Königstochter vermählt werden. Sie ließen ihn dann ruhig bis zum nächsten Morgen auf der Bank liegen, und als er aufgewacht war, gaben sie ihm den Brief und zeigten ihm den rechten Weg. Die Königin aber, als sie den Brief empfangen und gelesen hatte, tat, wie darin stand, ließ ein prächtiges Hochzeitsfest anstellen, und die Königstochter ward mit dem Glückskind vermählt. Und da der Jüngling schön und freundlich war, so lebte sie vergnügt und zufrieden mit ihm. Nach einiger Zeit kam der König wieder in sein Schloss und sah, dass die Weissagung erfüllt war und das Glückskind mit seiner Tochter vermählt war. Wie ist das zugegangen? Ich habe in meinem Brief einen ganz anderen Befehl erteilt. Da reichte ihm die Königin den Brief und sagte, er möchte selbst sehen, was drin stände. Der König las den Brief und merkte wohl, dass er mit einem anderen vertauscht worden war. Er fragte den Jüngling, wie es dem anvertrauten Briefe zugegangen wäre, warum er einen anderen dafür gebracht hätte. »Ich weiß von nichts«, antwortete er. »Er muss mir in der Nacht vertauscht sein, als ich im Walde geschlafen habe.« Voll Zorn sprach der König, »so leicht soll's dir nicht werden. Wer meine Tochter haben will, der muss mir aus der Hölle 3 goldene Haare vom Haupte des Teufels holen. Bringst du's mir, was ich verlange, so sollst du meine Tochter behalten.« Damit hoffte der König, ihn auf immer loszuwerden. Das Glückskind aber antwortete, »die goldenen Haare will ich wohl holen. Ich fürchte mich nicht vor dem Teufel.« Darauf nahm er Abschied und begann seine Wanderschaft. Der Weg führte ihn zu einer großen Stadt, wo ihn der Wächter an dem Tore ausfragte, was für ein Gewerbe er verstände und was er wüsste. »Ich weiß alles«, antwortete das Glückskind. »So kannst du uns einen Gefallen tun«, sagte der Wächter. »Wenn du uns sagst, warum unser Marktbrunnen, aus dem sonst Wein quoll, trocken geworden ist und nicht einmal mehr Wasser gibt.« »Das sollt ihr erfahren«, antwortete er, »wartet nur, bis ich wiederkomme.« Da ging er weiter und kam vor eine andere Stadt. Da fragte der Torwächter wiederum, was für ein Gewerbe er verstünde und was er wüsste. »Ich weiß alles«, antwortete er auch hier. »So kannst du uns einen Gefallen tun und uns sagen, warum ein Baum in unserer Stadt, der sonst goldene Äpfel trug, jetzt nicht einmal mehr Blätter hervortreibt.« »Das sollt ihr erfahren«, antwortete er, »wartet nur, bis ich wiederkomme.« Dann ging er weiter und kam an ein großes Wasser, über das er hinüber musste. Der Fährmann fragte ihn, was er für ein Gewerbe verstände und was er wüsste. »Ich weiß alles«, antwortete er. »So kannst du mir einen Gefallen tun«, sprach der Fährmann, »und mir sagen, warum ich immer hin und her, her und hin fahren muss und niemals abgelöst werde.« »Das sollst du erfahren«, antwortete er, »warte nur, bis ich wiederkomme.« Als er über das Wasser hinüber war, so fand er den Eingang zur Höhle. Es war schwarz und rußig darin, und der Teufel war nicht zu Hause. Aber seine Ellermutter saß da an einem breiten Sorgenstuhl. »Was willst du?«, fragte sie ihn, sah aber gar nicht so böse aus. »Ich wollte gern 3 goldene Haare von des Teufels Haupt«, antwortete er. »Sonst kann ich meine Frau nicht behalten.« »Das ist viel verlangt«, sagte sie. »Wenn der Teufel heimkommt und dich findet, so geht's dir an den Kragen. Aber du dauerst mich. Ich will sehen, ob ich dir helfen kann.« Sie verwandelte ihn in eine Ameise und sprach, »Kriech in meine Rockfalte, da bist du sicher.« »Ja«, antwortete er, »das ist schon gut, aber 3 Dinge möchte ich gern noch wissen. Warum ein Brunnen, aus dem sonst Weinquoll trocken geworden ist, jetzt nicht einmal mehr Wasser gibt? Warum ein Baum, der sonst goldene Äpfel trug, nicht einmal mehr Laub treibt? Und warum ein Fährmann immer herüber und hinüberfahren muss und nicht abgelöst wird?« »Das sind schwere Fragen«, antwortete sie, »aber halte dich nur still und ruhig, und ich hab Acht, was der Teufel spricht. wenn ich ihm die 3 goldenen Haare ausziehe. Als der Abend einbrach, kam der Teufel nach Haus. Kaum war er eingetreten, so merkte er, dass die Luft nicht rein war. »Ich rieche, rieche Menschenfleisch«, sagte er. »Es ist hier nicht richtig.« Dann guckte er an alle Ecken und suchte, konnte aber nichts finden. Die Ellermutter schalt ihn aus. »Eben ist erst gekehrt«, sprach sie, »und alles in Ordnung gebracht. Nun wirfst du's mir wieder untereinander. Immer hast du Menschenfleisch in der Nase. Setz dich nieder und iss dein Abendbrot.« Als er gegessen und getrunken hatte, war er müde, legte der Ellermutter seinen Kopf in den Schoß und sagte, sie solle ihn ein wenig lausen. Es dauerte nicht lange, so schlummerte er ein, blies und schnarchte. Da fasste die Alte ein goldenes Haar, riss es aus und legte es neben sich. »Autsch!« schrie der Teufel. »Was hast du vor?« »Ach, ich habe einen schweren Traum gehabt«, antwortete die Ellermutter. »Da hab ich dir in der Hast die Haare gefasst.« »Was hast du denn geträumt?« fragte der Teufel. »Mir hat geträumt, ein Marktbrunnen, aus dem sonst Weinquoll sei, versiegt. Und es habe nicht einmal Wasser daraus quellen wollen. Was wohl schuld daran ist?« »Hehe, wenn sie's wüssten«, antwortete der Teufel, »es sitzt eine Kröte unter einem Stein im Brunnen. Wenn sie die töten, so wird der Wein schon wieder fließen.« Die Ellermutter lauste ihn wieder, bis er einschlief und schnarchte, dass die Fenster zitterten. Da riss sie ihm das 2. Haar aus. »Au, was machst du?« schrie der Teufel zornig. »Ach, nimm's nicht übel«, antwortete sie. »Ich hab es im Traum getan.« »Was hast du wieder geträumt?« fragte er. »Mir hat geträumt, in einem Königreiche ständ ein Obstbaum. Der hätt sonst goldene Äpfel getragen und wollt jetzt nicht einmal mehr Laub treiben. Was war wohl die Ursache davon?«
»Wenn sie's wüssten«, antwortete der Teufel, »an der Wurzel nagt eine Maus. Wenn sie die töten, wird's schon wieder goldene Äpfel tragen. Na gut, sie aber noch länger, so verdorrt der Baum gänzlich. Aber lass mich mit deinen Träumen in Ruhe. Wenn du mich noch einmal im Schlafe störst, so kriegst du eine Ohrfeige.«
Die Ellermutter sprach ihm gut zu und lauste ihn wieder, bis er eingeschlafen war und schnarchte. Da faßte sie das 3. goldene Haar und riss es ihm aus. Der Teufel fuhr in die Höhe, schrie und wollt übel mit ihr wirtschaften. Aber sie besänftigte ihn nochmals und sprach, »Wer kann für böse Träume?«
»Was hat ihr denn geträumt?«
fragte er und war doch neugierig. »Mir hat von einem Fährmann geträumt, der sich beklagte, dass er immer hin und herfahren müsste und nicht abgelöst wird. Was ist wohl schuld?«
»Ach, der Dummbart«, antwortete der Teufel. »Wenn einer kommt und hinüberfahren will, so muss er ihm die Stange in die Hand geben. Und dann muss der andere fahren. Und er ist frei.«
Da die Ellermutter ihm die 3 goldenen Haare ausgerissen hat und die 3 Fragen beantwortet waren, so ließ sie den alten Drachen in Ruhe schlafen. Und er schlief, bis der Tag anbrach. Als der Teufel wieder fortgezogen war, holte die Alte die Ameise aus der Rockfalke, gab dem Glückskind die menschliche Gestalt zurück. »Da hast du die 3 goldenen Haare«, sprach sie. »Was der Teufel zu deinen 3 Fragen gesagt hat, wirst du wohl gehört haben.«
»Ja«, antwortete er, »ich habe es gehört und will's wohl behalten.«
»So ist dir geholfen«, sagte sie, »und nun kannst du deiner Wege ziehen.« Er bedankte sich bei der Alten für die Hilfe in der Not, verließ die Hölle und war vergnügt, dass es ihm alles so wohl geglückt war. Als er zu dem Fährmann kam, wollte er ihm die versprochene Antwort geben. »Fahr mich erst hinüber«, sprach das Glückskind, »so will ich dir sagen, wie du erlöst wirst.« Und als er auf der jenseitigen Ufer angelangt war, gab er ihm des Teufels Rat. »Wenn wieder einer kommt und will herübergefahren sein, so gib ihm nur die Stange in die Hand.« Er ging weiter und kam zu der Stadt, worin der unfruchtbare Baum stand und wo der Wächter auch Antwort haben wollte. Da sagte er ihm, wie er vom Teufel gehört hatte,
»tötet die Maus, die an seiner Wurzel nagt, so wird er wieder goldene Äpfel tragen.«
Da dankte ihm der Wärter und gab ihm zur Belohnung 2 mit Gold beladene Esel. Die mussten ihm nachfolgen. Zuletzt kam er zu der Stadt, deren Brunnen versiegt war. Da sprach er zu dem Wächter, wie der Teufel gesprochen hatte.
Es sitzt eine Kröte im Brunnen unter einem Stein. Die müsst ihr aufsuchen und töten. So wird er wieder reichlich Wein geben. Der Wächter dankte und gab ihm ebenfalls 2 mit Gold beladene Esel. Endlich langte das Glückskind daheim bei seiner Frau an, die sich herzlich freute, als sie ihn wieder sah und hörte, wie wohl es ihm alles gelungen war. Dem König brachte er, was er verlangt hatte, die 3 goldenen Haare des Teufels. Und als dieser die 4 Esel mit dem Golde sah, ward er ganz vergnügt und sprach: »Nun sind alle Bedingungen erfüllt und du kannst meine Tochter behalten. Aber, lieber Schwiegersohn, sage mir doch, woher ist das viele Gold? Das sind ja gewaltige Schätze.« »Ich bin über einen Fluss gefahren«, antwortete er, »und da habe ich es mitgenommen. Es liegt dort statt des Sandes am Ufer.« »Kann ich mir auch davon holen?«, sprach der König und war ganz begeistert. »So viel ihr nur wollt«, antwortete er. »Es ist ein Fährmann auf dem Fluss, von dem lasst euch ja überfahren. So könnt ihr drüben eure Säcke füllen.« Der habsichtige König machte sich in aller Eile auf den Weg, und als er zu dem Fluss kam, so winkte er dem Fährmann, der sollte ihn übersetzen. Der Fährmann kam und ließ ihn einsteigen. Und als sie an das jenseitige Ufer kamen, gab er ihm die Ruderstange in die Hand und sprang davon. Der König aber musste von nun an fahren zur Strafe für seine Sünden. Fährt er wohl noch? Was denn? Es wird ihm wohl niemand die Stange abgenommen haben. Nun, das ist mein Lieblingsmärchen aus Kindertagen. Der Teufel mit den 3 goldenen Haaren. Und wie Sie gemerkt haben, haben wir hier sehr viele wörtliche Rede, Beschreibung von Personen, Ereignissen und auch ein wenig den Lauf der Geschichte dabei. Besonders eignen sich Märchen dafür, um die eigene Stimme, die Betonung und vor allem auch die Freude in ihrer Stimme zu trainieren. Nun, ich wünsche Ihnen nicht nur besinnliche Feier- und Festtage, ich wünsche Ihnen auch die Zeit, für Ihre Familie, für die Kinder in Ihrer Familie, ein Märchen zu finden und es Ihnen vorzulesen. Sie schulen damit nicht nur Ihre eigene Rhetorik, sondern vor allem auch die rhetorische Voraussetzung für die Kinder. Denn ein weitläufiger Wortschatz, farbenfrohe Sprache und der sichere Umgang mit den Worten ist Grundvoraussetzung, um im späteren Berufsleben erfolgreich zu sein. Für heute heißt es Bye-bye und auf Wiedersehen und viel Freude beim Lesen. Wünscht Ihnen wie immer Ihre Judith Thormer und die Bausteine der Rhetorik. Weitere Informationen, nützliche Links finden Sie wie immer auf unserer Webseite. Ich freue mich auf Ihre Kommentare und sage auf Wiederhören. Alles andere unter http://rhetorikblog.com.